Hi, ja, wir sprechen heute miteinander, da rechter Terror heute wie auch vor 20, 30 Jahren schon aktuell ist in der BRD. Die AG zu rassistischen Ermittlungen der antifaschistischen Aktion Hamburg, die letzten Mittwoch auch auf der Kundgebung vom Oberlandesgericht gesprochen hat, die gründete sich bereits 1990 in Hamburg. Das ist schon eine ganze Ecke her. Kannst du uns vielleicht eingangs bitte skizzieren, wie, aus welcher Motivation und mit welchem Selbstverständnis vielleicht auch ihr euch damals zusammengetan habt?
Zunächst noch zu unserem Hintergrund, unserer organisierten Arbeit. Die antifaschistische Aktion Hamburg wurde 1965 reorganisiert. Sie hat sich in Bündnissen und auch in Trennung von K-Gruppen der 68er Jahre entwickelt und radikalisiert. Sie wurde Teil des antiimperialistischen Widerstands gegen Kontinuität der NS-Kader und NS-Ideologie und Reorganisation von faschistischen Strukturen. Sie hat gekämpft gegen jede Form von Apartheid, das heißt Ausschluss des konstruierten Fremden in der deutschen Gesellschaft, gegen Militarismus, gegen Atomkraft, gegen Sexismus, gegen soziale Verelendung und so weiter. Jetzt direkt zu deiner Frage. Im August 1980 haben wir die AG zu rassistischen Ermittlungen eingerichtet. Der konkrete Anlass war der erste fremdenfeindliche Mord in Hamburg, der Brandanschlag auf die Unterkunft von vietnamesischen Boat People, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren haben. Der Anschlag wurde verübt von den deutschen Aktionsgruppen, gegen die aber nicht ermittelt wurde. Der Staat verbreitete die Tat als Verbrechen von Einzeltätern. Das soweit erstmal zu eurer Frage.
Na, Erkan Y., das ist einer derjenigen migrantischen Antifaschisten, die sich schon vor 1990 für Bündnisse mit deutschen Antifas einsetzten. Du hast vergangene Woche in München ein Zitat von ihm verlesen. Wir hören das uns nochmal an die Hörer, nicht verwirren lassen. Ihr hört jetzt eben Burkhards Stimme, der auch mit uns im Interview gerade ist. Wir hören aber ein Mini-Mitschnitt von der Kundgebung letzte Woche vom Oberlandesgericht, wo eben Erkan Y., ein migrantischer Antifaschist, zitiert wird.
Als allererstes erwarte ich, dass Antifaschistinnen auf die Familien der Ermordeten und Verletzten zugehen und sie fragen, welche Unterstützung sie brauchen und was sie sich wünschen. Ich vermisse die Sensibilität, die Antifaschistinnen in den 1980ern und 1990er Jahren gezeigt haben, als wir gemeinsam gehandelt und nicht darauf gewartet haben, dass andere die Initiative ergreifen.
Ja, hier spricht Erkan einige Sachen an, die ich gern auch mit dir besprechen will hier am Telefon, nämlich die Rolle von Antifaschistinnen heute bezogen auf den NSU-Komplex und auch auf die von der Antifa damals vor jetzt, was den Brandanschlag in Lübeck angeht, 22 Jahren. Blicken wir zunächst mal in die Zeit, in der die Antifaschistinnen als sensibler und zugleich offensiver beschrieben wurden als heute. Und ich schlage vor, dass wir das zweiteilen, also einerseits über Sensibilität gegenüber den Opfern des Brandanschlags sprechen und dann später auf das offensive Vorgehen gucken. Burkhard, du hast schon in den 80er Jahren als Antifaschist, ja, warst du aktiv, hast einen Brandanschlag am 18. Januar 96 in Lübeck mitbekommen und in dem Zusammenhang dann unterstützt und das tust du ja bis heute. Wie habt ihr euch damals 1996 als aktive Antifaschisten auf diesen Anschlag, wie habt ihr da reagiert und vor allem, wie seid ihr damals auf die Betroffenen zugegangen, wie ist da eine Zusammenarbeit dann letzten Endes entstanden und auch dadurch eben eine Sichtbarmachung von ja, rassistischen Ermittlungen zum Beispiel oder auch einfach rassistischen Motiven, die zu diesem Brandanschlag geführt hatten?
Als wir von diesem Brandanschlag gehört haben, sind wir sofort nach Lübeck gefahren. Noch am Abend nach der schlimmen Nacht waren wir dort, zusammen mit Menschen aus Hamburg, die bei Sokoni, einem Verein schwarzer Menschen in Deutschland, organisiert waren. Über sie lief auch unsere Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Unterstützung von Gefolterten und Verfolgten. Sie haben uns in das Vertrauen der überlebenden Menschen aus afrikanischen und arabischen Ländern eingeführt. Ohne sie wäre die Unterstützung der Opfer des Lübecker Brandanschlags nicht möglich gewesen. Wir haben den Überlebenden vorgeschlagen, uns regelmäßig zu treffen, um ihre Trauer zu teilen und öffentlich Anklage zu erheben. Sie haben uns gebeten, Räume zu öffnen, um ihre Stimme zu erheben. So haben wir in zahllosen Städten der BRD Veranstaltungen organisiert, auf denen die Flüchtlinge sprechen konnten. Sie haben uns gebeten, sie zu unterstützen bei der Rückführung ihrer Angehörigen, um sie dort beerdigen zu können. Wir haben zusammen um eine würdige Unterkunft gekämpft, um ihr Bleiberecht, um marginalen Schadenersatz für alles, was sie in den Flammen verloren hatten. Und Wir sind mit Ihnen zusammen in die Nebenklage gegangen, um Rederecht und Akteneinsicht zu haben. Wir haben noch heute sehr engen Kontakt mit einigen Familien, die schwer verletzt und ganz tief traumatisiert sind. Die Schrecken dieser Nacht kommen immer wieder.
Also ein Stück weit, oder was heißt ein Stück weit, also eine Säule dieser Zusammenarbeit, auf jeden Fall Empathie. Das ist ja auch das, was eben in diesem Erkan-Y-Zitat, was wir eben gehört haben, gefordert wird, eben, dass man direkt offen auf die Opfer zugeht. Und ihr hattet dann, das ist eine strukturelle Sache, ne, dadurch, dass es diesen Verein Schwarzer Menschen in Hamburg gab, auch direkten Kontakt sozusagen, beziehungsweise es war wahrscheinlich auch mit weniger Hemmnis verbunden, dieses offene Auftreten, aufeinander zugehen. Empathie auf der einen Seite, und dann sagtest du auch, ihr habt Prozesse begleitet oder angestrengt, also quasi diese juristische Ebene auch in den Blick genommen und aktiv. Ja. Genau. Und
das ist ähnlich wie eben jetzt im NSU-Verfahren, dass dann eben auch die Opfer in die Nebenklage gegangen sind, um eben da ein Rederecht zu haben und eben auch Akteneinsicht überhaupt zu bekommen. Auch wenn diese dann eben hier im NSU-Verfahren sehr marginal war, diese Akteneinsicht. Aber das ist jedenfalls unsere Intention gewesen, also den Menschen selbst eben eine Stimme zu geben und zum anderen, also so wie Erkan das eben auch verlangt hat, und eben auch ihnen zu helfen bei den notwendigen Schritten, die dann zu tun sind.
Und Erkan hatte ja gefordert, eben auf der einen Seite Sensibilität, das hast du jetzt schon mal ein bisschen ausgeführt, was das meinen kann. Dann ist aber noch ein anderes Stichwort gefallen, nämlich offensive Antifa-Arbeit. Jetzt frage ich dich als eben Sprecher dieser AG rassistische Ermittlungen in der antifaschistischen Aktion Hamburg. Diese AG, die war verantwortlich auch für die Auslösung von Notrufketten zum Schutz gegen Überfälle auf Migrantinnen und auch Antifaschistinnen und Antirassistinnen. Und die Rechercheergebnisse der AG über Nazi-Strukturen waren auch Grundlage für militante Aktionen in den 90ern. Kannst du uns das ein bisschen konkretisieren? Also welche Aktionsform hat die Antifa Hamburg in dem Fall andere vernetzte Antifaschistinnen gewählt? Und welche Effekte, meinst du, hatte dieses sehr entschiedene Vorgehen gegen Nazis und Nazi-Strukturen?
Wir haben intensiv und sehr erfolgreich mit migrantischen Jugendlichen zusammengearbeitet. Und das hat angefangen damit, dass in den 1980er Jahren Skinhead-Gruppen in Hamburg Gangs, also andere Gangs, aufmischen wollten mit der Devise, die Deutschen kommen zu uns und die Migrantischen machen wir platt. Es ist ihnen nicht gelungen. Aus dieser guten Erfahrung haben wir Notrufketten organisieren können, um migrantische Einrichtungen, Wohnungen, Flüchtlingsunterkünfte zu schützen, auch antifaschistische Kundgebungen und Konzerte. Das war eine sehr enge Zusammenarbeit. Diese Notrufketten wurden oft vom antirassistischen Telefon in Hamburg ausgelöst, das wir mit aufgebaut hatten. Es folgten militante Angriffe zum Beispiel auf faschistische Täter wie die Brüder Thomas und René Wulff und ihr Umfeld, die Ramazan Afci in Hamburg erschlagen haben. Angreifer auf Führungskader wie Rechtsanwalt Jürgen Rieger und Christian Worch. Angriffe auf Wehrsportgruppen, Fuhrparks, Druckereien, Schulungsorte und Tagungsstätten der Faschisten. Darunter waren zum Beispiel das ökofaschistische Studienwerk Collegium Humanum Akademie für Umwelt- und Lebensschutz, die Gesellschaft für biologische Anthropologie, Genetik und Verhaltensforschung und die deutsche Sektion der Colonia Dignitat. Und dann haben wir den Bogen wieder hier zu Lübeck. Die Täter des Lübecker Brandanschlags vom 18. Januar 1996 sind von diesem Zusammenhängen verfolgt worden, bis Mike Votono und Heiko Patinowski aus Grievesmühlen ihre Beteiligung an diesem furchtbaren Verbrechen gestanden haben. Die Reaktionen waren Hausdurchsuchungen natürlich, Untersuchungshaft zu mehr als 75 antifaschistischen Angriffen, die angeklagt werden sollten. Zu Anklagen ist es aber dann nicht gekommen, es hat nicht gereicht. Aber das eigentliche Ziel dieser 129a-Verfahren war erreicht. Der Staatsschutz hat erreicht, dass Angst verbreitet wurde und viele Gruppen, antifaschistische Gruppen, zerschlagen wurden dadurch.
Naja, man kann ja eben schon eine Entwicklung beobachten, wenn man jetzt so die letzten 22 Jahre Revue passieren lässt. Diese Forderung nach offensiverer Antifa-Arbeit, die wir gerade gehört haben, die impliziert ja so ein bisschen, dass es stiller geworden ist oder sich vielleicht auch einfach die Sichtbarkeit oder die Formen verändert haben. Teilst du diese Einschätzung denn, dass es heute, was Antifa-Arbeit angeht, defensiver zugehen würde als in den 90ern und vielleicht ohne jetzt ein Riesenfass aufzumachen. Trotzdem, vielleicht siehst du ja auch klare Gründe dafür. Vielleicht eben auch sowas wie Repressionen, die man eben nicht nochmal sich antun möchte als Szene.
Also die Szene hat sich verändert. Es wird heute anders gearbeitet, also viel mehr in ganz geschlossenen, klandestinen Gruppen. Das war damals für uns anders. Als antifaschistische Aktion Hamburg waren wir bundesweit gut vernetzt in offenen Plänen, in denen Recherchen faschistischer Zusammenhänge zusammengetragen wurden und von militanten Aktionen, die ich oben beispielhaft dargestellt habe, wurde berichtet. Arbeitsgruppen und Schulungen wurden eingerichtet, an denen alle gleichberechtigt partizipieren konnten und sollten. Das lief sehr gut, bis die Arbeitsgruppe zu Recherchen aus vorgegebenen Gründen der Konspirationseffektivität hierarchisiert hat. Es sollte keine Information über faschistische Zusammenhänge mehr herausgegeben werden, ohne Mitteilung geplanter militanter Aktionen. Das ging natürlich gar nicht. Aus konspirativen Gründen und politisch auch nicht, wegen der Aufrichtung von Hierarchie. Damit ist die Struktur zerbrochen. Wir haben es als die Herrschaft des Fahndungsantifaschismus über die militante Praxis genannt und das ist auch zutreffend. Die Gruppen des Fahndungsantifaschismus haben sich dann 1997, sehr bezeichnend, in der Hamburger Bundeswehr-Universität zu einem Kolloquium zusammengefunden. Antifa und Verfassungsschutz an einen Tisch. Das muss man sich mal reintun. Mit gediegenen Repräsentanten der Antifa. Thema der Tagung war Neuvermessung eines politisch-ideologischen Raumes. Das war das Ende. Die Übergabe antifaschistischer Recherche und Praxis an die Organe des faschistoiden Staatsapparates.
Vor dem Hintergrund würde ich gerne mal drauf blicken auf die Gegenwart, 22 Jahre nach dem Brandanschlag in Lübeck. Also du hast schon Unterschiede aufgemacht. Wenn wir jetzt eben, was zum Beispiel die Unterstützung der Angehörigen der NSU-Opfer seitens unterschiedlicher Initiativen, die sich als antifaschistisch begreifen, angucken, wo hört Unterstützung auf und wo beginnt eine Aneignung von migrantischen Anliegen? Also das habe ich mich manchmal so gefragt. Wo sind da die Grenzen? Wie geht man sensibel und zugleich offensiv sozusagen mit der Tatsache um, dass eben von rechten Übergriffen und auch Morden eben eine migrantische Community oft betroffen ist, mit der man im Alltag als linksradikale Gruppierung wenig zu tun hat? Also wie kann man irgendwie ein Stück weit bevormunden, vielleicht aus guten Motiven heraus, aber doch im bevormunden Handeln, was sich dann antifaschistisch heiligt. Wie kann man dem vorbeugen?
Ja, also ich hatte dazu schon relativ viel gesagt, wie wir vorgegangen sind. Dass es also immer für uns wichtig war, dass die Opfer selbst eben auch die Akteure sind, wie Ibrahim Aslan das eben auch sagt und fordert, und dass ihnen eben Raum und Stimme gegeben wird. Und das haben wir so konsequent auch verfolgt. Und darin liegt dann eben auch, denke ich, nicht mehr die Gefahr der Bevormundung, auch wenn wir natürlich in dem Bewusstsein sind, dass die Flüchtlinge eben nicht unbedingt unseren politischen Standpunkt teilen und vielleicht eben auch nicht so in Konfrontation gehen wollen mit dieser Gesellschaft und dem Staatsapparat. Das ist dann ihr Standpunkt und da weicht dann eben unser politischer Standpunkt von ab. Das kann aber nebeneinander sehr gut koexistieren. Katastrophal war nur in Lübeck der Einbruch der Solidarität nach dem Lübecker Brandanschlag. Zwei Tage nach dem Anschlag wurde durch ein falsches Zeugnis eines Faschisten ein Überlebender des Brandanschlags verschuldigt, verhaftet und angeklagt. In dieser Situation haben antifaschistische Ermittlungen in alle Richtungen verlangt, nachdem bereits die später geständigen Täter mit frischen Brandspuren am Tatort festgenommen und wieder freigelassen wurden. Diese Forderung nach Ermittlungen in alle Richtungen war folglich kompatibel mit den rassistischen Ermittlungsstrukturen. Hier begann die Suche der Täter unter den Opfern, getragen von Teilen antifaschistischer Zusammenhänge. Diese Ermittlungslinie wurde festgeschrieben bis zu den NSU-Morden, die auch von großen Teilen der Linken zunächst rassistisch als Dönermorde wahrgenommen wurden.